Ihr Lieben, es ist euch bewusst, dass wir jetzt jeden Samstag einen besonderen Gottesdienst haben, ja? Ab nächster Woche. Jeden Samstag. Kriegt ihr sie zusammen? Was ist nächsten Samstag los am Nachmittag? Das Kinderkonzert. Dann haben wir Ordination. Dann haben wir Taufe. Dann haben wir Gebetswoche, genau. Und die Gebetswoche soll mit einem Erfahrungssabbat enden. Da wird keine Predigt kommen, ihr Lieben. Deswegen sage ich euch das jetzt schon mal, dass ihr mal überlegt, was ihr zu dem Erfahrungssabbat gerne erzählen wollt. Also wenn auch nur 10 Leute eine Erfahrung erzählen, wird der Gottesdienst nicht reichen. Und doch wäre ich dankbar, wenn sich 10 Leute von euch bei mir melden und sagen, ich würde gerne was erzählen, ich habe mit Gott etwas erlebt in der letzten Zeit, das mich berührt hat. Okay? Gut. Nächste Woche startet hier im Haus was ganz Neues. Wisst ihr was? Nee? Wir laden Asylanten ein. Herr Blotnis und Lili Reimann haben das gestartet, das Projekt. Wir haben zusammengesessen schon 2-mal und ihr wart auch schon im Asylbewerberheim. Ich habe gestern bei uns in dem Wohnheim auf dem Platz mit den Leuten Rasen gemäht und Laub zusammengekehrt und habe eine Freude gehabt. Da ist eine Familie da, es ist ein Familienvater, der läuft immer am Stock rum, dem scheint es irgendwie in seiner Hüfte nicht gut zu gehen. Aber er sah den Rasenmäher von mir und wollte auch mal. Aber ihr wisst ja, wie ein Deutscher Rasen mäht, ne? So und so und so und so und so. Aber das ist eine ganz andere Kultur. Die mähen so Rasen wie, entschuldigt, wie eine Ziege frisst. Total süß. Da lang und da ist noch was und dort. Und sein kleiner Sohn immer hinterher. Das war richtig witzig. Ja, wenn ihr mal so sehen wollt, wie so eine Wiese aussieht, kommt da einfach mal vorbeigucken. Aber hat sehr viel Spaß gemacht, weil ich gar nichts sagen musste. Sie haben von sich aus mitgemacht. Ich möchte mit euch heute über eine Sache nachdenken, die mir seit einigen Wochen auf der Seele liegt. Eine Frage, die mir immer wieder nachgeht, und zwar folgende. Wir erleben alle in unserem Leben Belastung, Anstrengung. Ja? Kennt ihr das auch? Schmerzen. Und für mich ist die Frage gekommen, was hilft uns in Belastung zu überstehen, sie zu meistern, erfolgreich zu sein, sie zu gestalten, zu verarbeiten und so weiter. Und bei alledem bin ich hängen geblieben in dieser Woche an der Geschichte der Versuchung Jesu, weil die nämlich genauso losgeht. Das geht los, dass Jesus zu Johannes an den Jordan geht und sich taufen lässt. Und diese Taufgeschichte endet mit den Versen, als Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser. Und siehe, da tat sich ihm der Himmel auf und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren über sich kommen. Und siehe, eine Stimme vom Himmel herab sprach, das ist mein lieber Sohn, an dem habe ich gefallen. Ist das nicht ein schöner Satz? Hast du den mal von deinem Vater gehört, den Satz? Das ist mein lieber Sohn, an dem habe ich gefallen. Ich kann mich auch nicht erinnern, aber ich hätte ihn gern gehört, den Satz. Jungs, Männer, liebe Brüder, habt ihr den Satz von eurem Vater je gehört? Das ist mein lieber Sohn, der gefällt mir. Was für eine Geschichte, was für ein Ereignis, dass der Himmelssohn Mensch wird und Gott kann nicht anders, sein Herz fließt über und er sagt, den liebe ich, das ist mein Kind. Wie geht der nächste Vers weiter? Wisst ihr es? Wisst ihr es? Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht wird. Was ist denn das für eine Geschichte, Leute? Eben hat er noch gesagt, ich liebe diesen Jungen und setzt ihn direkt ins Kriegsgebiet. Versteht ihr, was ich meine? Könnt ihr diese Spannung nachvollziehen? Was für ein Kontrast, mein lieber Sohn, und dann wird er in teuflische Verführung hineingesetzt, in Versuchung hineingebracht. Ist Gott nun ein Gott der Liebe?
Ist Gott ein Gott, der errettet? Ist er ein Vater der Barmherzigkeit? Und ich habe gedacht, wieso stelle ich denn überhaupt so komische Fragen, nur weil Gott ein Kontrastprogramm entwirft? Wieso höre ich denn auf, an die Liebe meines Vaters zu glauben, nur weil der sagt, du schälst heute Kartoffeln? Und da er 40 Tage und Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Jesus fastet 40 Tage, was ist die Folge? Ihr Lieben, was ist die Folge, wenn wir einen Tag lang nicht essen? Ne? In 8 Wochen ist Weihnachten schon wieder vorbei, Weihnachten ohne Schokolade, geht das?
Es geht, aber mühsam. Das ist wie 40 Tage hungern, finde ich. Ja.
Also 40 Tage Fasten hat zur Folge, dass der liebe Sohn Hitze und Hunger und Trockenheit und Schmerz und Ungerechtigkeit, dass er in der Wüste sitzt und Hunger hat, wonach auch immer Hunger hat. Habt ihr das vernommen, dass das Leben, das Gott uns gibt, mit Hunger und Schmerz zu tun hat? Habt ihr das gelesen? Dass als Jesus Mensch wird, er konfrontiert wird mit dem ganzen menschlichen Leben, mit Wüste und Hunger und Schmerz und dass das zu dieser Welt dazugehört. Ich meine, habt ihr es wirklich gehört? Habt ihr es akzeptiert? Dass Teil dieses Lebens Hunger und Schmerz und Krankheit und Ungerechtigkeit ist, dass das Fremde uns bedroht und so weiter. Und dann habe ich mich gefragt, was ist jetzt eigentlich das Teuflische? Denn bis zu dem Moment war der Teufel noch nicht da. Ist das richtig? Hier wird nur erzählt, dass ein Vater seinen Sohn liebt und ihn nimmt und mit ihm in die Wüste geht und dass er Hunger hat. Ja? Jetzt kommt erst der Teufel. Und der Versucher trat zu ihm und sprach, bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden. In meiner größten Not schrie ich zum Herrn und habe gesagt, Gott, du kannst alle Dinge. Du kannst machen, dass aus Steinen Brot wird. Glaubt ihr das? Aber Gott hat es nicht gemacht. Wisst ihr, was mich an dieser Versuchung ganz schön auffühlt? Kennt ihr diese Bitte? Kennt ihr diese Bitte? Gott, du kannst alle Dinge. Kannst du nicht mal machen, dass das und das weggezaubert wird? Kennt ihr das? Kennt ihr das? Und wenn es nicht gemacht wird, was machen wir dann? Dann fasten wir sogar, ist das richtig? Dann sagen wir, wir müssen Gott zeigen, dass wir Sünder sind und dass wir seine Hilfe brauchen und dass wir Hunger haben und dass Wüste um uns ist und dass nichts mehr geht. Und ich habe mich gefragt, was ist das Teuflische, wenn ich in Last lebe, wenn ich im Schmerz bin, was ist das Teuflische? Es ist der Ruf nach einem Wunder, nach einem Zauber, der diese Welt in ein stressfreies Paradies verzaubert. Mach doch einfach aus den Steinen Brot. Du kannst es doch, dann geht's dir gut. Ich hatte das ganz schön durcheinander gebracht diese Woche. Gott will keine Nachfolger, die nach Auflösung der Belastung schreien, sondern die, die von Gott gegebenen Möglichkeiten nutzen. Gott will nicht der Zauberer sein in dieser Welt. Das Paradies ist gewesen und die neue Erde kommt und das, was dazwischen ist, ist Erdenleben. Und das besteht aus Wüste und aus Hunger und aus Fasten und aus Leiden und aus Schmerzen. Und bevor Jesus gleich nach seiner Taufe, der geliebte Sohn, als der Wundertäter in diese Welt hineingeht, als der Erlöser Gottes, setzt Gott dem Jesus Christus, seinem eigenen Sohn, nochmal ein Denkmal und sagt, mein Kind, das Leben auf dieser Welt hat nichts mit Zauber zu tun, sondern es hat mit dem Ernst des Lebens zu tun. Nun, ihr Lieben, ich habe das immer geglaubt, weil doch in der Bibel steht, ich darf Gott alles bitten. Und wenn ich in der größten Not bin, schreie ich zu meinem Gott, denn ich glaube, der kann alles.
Aber wenn ich die Frage stelle, Gott, wie schaffe ich die Belastung meines Lebens wirklich? Dann sagt Gott, das Erste ist, bitte mich nicht darum, aus Steinen Brot zu machen. Denn das hat seinen Grund, dass ich dich in die Wüste geführt habe. Sondern bleibe selbstverantwortlich. Und da ist dieser Satz, den Jesus sagt, er antwortet ja. Jesus antwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht allein vom Brot, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Und Gott hat gesagt, du sollst bebauen, bewahren, beherrschen, bevölkern. Hast du kein Brot und hast du Hunger, dann habe ich dir alle Möglichkeiten gegeben. Geh nach Hause und iss. Und mach dir Gedanken, wie lange du ohne Brot bleiben kannst. Handle, sei eigenverantwortlich. Ich habe dir alle Möglichkeiten gegeben. Und Jesus vertraut dem Gotteswillen mehr als diesem Lastempfinden und Gott soll doch schnell mal Brot zaubern. Die Bibel sagt uns, es ist eine teuflische Versuchung, einen Gotteszauber zu erbitten. In der Belastung. Belastung wird nicht bestanden durch Gottes Wunder, sondern durch Gott verordnete Eigenverantwortung. Das ist das Erste, was ich in dieser Geschichte lerne. Zweitens, ihr kennt den Text, wie es weitergeht. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt, stellte ihn auf eine Zinne des Tempels, sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm, wiederum steht auch geschrieben, du sollst Gott, deinen Herrn, nicht versuchen. Es ist 30 Jahre her. Baubibelwoche hieß das damals. Kurt Schubert war noch ein junger Prediger und ich war noch ein Jüngling. 19 Jahre alt. Ich war getauft, ich war fromm, ich war ausgebildet und es war noch Kommunismus. Aber sowas von. Und wir haben geglaubt, dass wir im letzten Kampf sind. Wir haben es wirklich geglaubt. Und wir haben geglaubt, dass das, was in unserer Stadt in Zwickau ging, da haben nämlich die Christen eine ganze große Kirche mit einem neuen Dach gedeckt, ohne eine staatliche Hilfe. Sie haben die Gerüste aus der ganzen Land, aus der ganzen, da haben sie Baugerüste aus den Kirchen zusammengetragen, haben diese riesige Kirche eingerüstet und haben zum Schluss dieses goldene Kreuz draufgesetzt. Und wer unsere Stadt Zwickau kennt, der weiß, es ist egal, von welchem Berg man in diese Stadt hineinfährt, dieses Kreuz siehst du immer. Und wenn die Sonne scheint, dann muss der Kommunismus in die Knie gehen und Gott steht da. Also Baubibelwoche, wir sind genau mit diesem Elan dahin gefahren. Unsere Wachtelburg bei Potsdam muss glänzen und der Kommunismus muss in die Knie gehen. Wir setzen unser Leben für den Herrn. Habt ihr sowas auch schon mal gefühlt? Egal was kommt, wir reißen den Efeu von der Mauer, damit die Mauer nicht weiter kaputt geht. Und sie haben so ein kleines Baugerüst hingesetzt, ein kleines. Aber wir sind groß und lang. Einer steht links, dann kann der rechts ein bisschen weiter rausgehen. Und wir haben gekämpft für den Herrn, sage ich euch. Mit Leib und Leben, bis der Burgvogt kam. Der Chef vom Haus hat gesagt, hört sofort auf, spinnt ihr? Und dann hat er uns eine Standpauke gehalten. Und er hat einen Satz gesagt, ihr Lieben, den habe ich bis heute nicht vergessen. Er hat gesagt, wir können nicht fehlende Sicherheit mit Frömmigkeit ausgleichen. Denn wir haben gesagt, der Herr beschützt uns. Hat er nicht gesagt, dass er uns auf Händen trägt? Er hat gesagt, ihr habt wohl nicht mehr alle Tassen im Schrank. Du kannst fehlende Sicherheit nicht mit Frömmigkeit ausgleichen. Das ist eine teuflische Versuchung, mitten in der Belastung zu sagen, ach, denkt nicht so viel nach, durch, der Herr wird uns tragen. Er wird uns nicht tragen. Wir werden direkt gegen die Wand fahren. Mich berührt das so sehr, dass das das allererste nach der Taufe Jesu ist, was der Heilige Geist mit dem Menschen Jesus macht, dass er ihn in die Wüste führt, in eine Belastung hineinbringt, dass er Hunger hat. Und dann kommt die Verführung. Die Verführung war erstens, keine Wunder, Du brauchst um Wunder nicht bitten, sei eigenverantwortlich. Und das Zweite, was Jesus beibringt, ist, Belastung wird nicht bestanden durch blinden Glauben, sondern durch gottgegebenen Verstand. Schalte niemals deinen Verstand ab, mein Kind, sagt Gott zu Jesus. Schalte niemals deinen Verstand ab. Ich finde es spannend, furchtbar spannend. Man kann fehlende Sicherheit nicht mit Frömmigkeit ausgleichen. Der Herr wird es schon machen. Nein, der Herr wird es nicht machen. Ach, das widerspricht doch dem, was ich glaube. Ich habe lange überlegt, ob ich euch davon überhaupt erzähle. Ich habe gesagt, die werden mir die Ohren abreißen, den Kopf abreißen, die Haare raufen, was auch immer. Aber ich mache weiter, gibt da noch eine Geschichte. Darauf führte ihn der Teufel mit sich auf einen hohen Berg, zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach, das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da sprach Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel und sie traten die Engel zu ihm und dienten ihm. Hier geht es um die Frage, wie wir aus aller Lebensbelastung den Teufel ausschließen können. Der entscheidende Satz in dieser Geschichte ist für mich, da verließ ihn der Teufel. Was muss ich tun, wenn ich schon die Last des Lebens tragen soll? Was muss ich tun, um den Teufel rauszuhalten? Und das Erste, was mir hier bewusst wird, ist, dass das überhaupt geht, ist ein tröstlicher Gedanke. Dass nicht der Teufel Macht über mich hat, sondern dass wir Macht über den Teufel haben. Das finde ich ganz spannend. Wer darf wem sagen, wo es lang geht? Dass wir Böses mit Gutem überwinden können, allein das schon ist tröstlich. Aber wie geht das nun? Naja, die Bibel sagt uns, du musst wissen, woher du kommst und wohin du gehst und zu wem du gehörst. Ihr kennt die Sätze alle, ich habe sie geredet, ich habe sie selber gehört. Wisst ihr, was ich manchmal so denke? Ich glaube, dass ich erlöst bin durch Jesus Christus. Ich glaube das wirklich. Aber mein Alltag berührt das deswegen noch lange nicht. Bin ich deswegen gnädiger? Bin ich bereit, Schuld zu tragen, die ich nicht begangen habe? Habe ich wirklich kapiert, was es bedeutet, erlöst zu sein? Bin ich mir wirklich bewusst, was es heißt, Kind Gottes zu sein? Warum fühle ich mich dann manchmal bedroht? Warum habe ich dann manchmal Angst? Du musst wissen, woher du kommst und wohin du gehst und zu wem du gehörst, trotz aller Belastung. Der Machthaber des Himmels ist Mensch geworden, ist hungrig, geplagt, voller Hitze und Melancholie, voller Sehnsucht nach Himmel und nicht nach Leiden und Wüste. Habt ihr manchmal auch diese Himmelssehnsucht? Wünscht ihr euch manchmal auch, dass der Herr wiederkommt? Dieses Sehnen, dass der Herr uns endlich abholt, dass die Weltzeit abgelaufen ist? Wünscht ihr euch das manchmal? Diese Sehnsucht, dass alle Prophetie endlich klar macht, auf dem Fahrplan steht nur ein einziger Punkt und der heißt, und dann kommt er. Aber der Gott des Himmels hat gar keinen Fahrplan für seine Wiederkunft gegeben. Und wir kapieren es einfach nicht, dass da steht, ich komme plötzlich. Dass da ein Wort der Geschwindigkeit steht, ich komme mal ganz schnell und kein Wort der Zeit. Warum sagt uns das Neue Testament nichts anderes? Warum haben wir keinen Fahrplan? Weil es unsere Sehnsucht kennt. Gott kennt unsere Sehnsucht und unseren Hunger nach Himmel und er kennt unsere Ermüdung an dieser Welt. Aber bis der Himmel kommt, sind wir nun mal Teil dieser Welt. Und wir können noch so viel vom Himmel träumen, wir bleiben Teil dieser Welt. Wir müssen früh aufstehen und wir spüren unsere Knochen. Ist das so? Selbst wenn ich den Fahrplan kennte, wenn es denn einen gäbe, spüre ich meine Knochen. Und wenn ich aus meinem Küchenfenster sehe, ist das Erste, was ich sehe, nicht der Himmel, sondern sind Asylbewerber, junge Männer mit Handy. Und selbst wenn ich auf dem Handy früh nach dem Aufwachen als allererstes meine Andacht lese, dann sehe ich nicht zuerst die Andacht, sondern zuerst ein technisches Gerät, auf dem ich zwei Knöpfe drücke. Ich bin Teil dieser Welt. Und so sehr ich mich auf den Himmel freue, macht Gott seinem Sohn Jesus klar, wenn du Teil dieser Welt bist, dann sei auch hier. Und zwar ganz und gar. Denn auch ich bin hier, ganz und gar. Gehören wir zu einem Gott, der hier bei uns ist? Oder glauben wir, dass Gott dort ist und wir hier und wir gerne bei ihm wären? Wem unterwerfen wir uns tatsächlich? Belastung wird nicht bestanden durch Unterwürfigkeit, sondern durch Verschmelzung mit dem diesseitigen Gott. Das ist wieder so eine Formulierung, muss man wahrscheinlich das Wort erstmal klären. Diesseitig, das ist hier. Jenseitig, das ist dort. Verschmelzen mit dem Gott, der hier bei uns ist. Jesus sagt eins: Satan, wer bist du denn? Ich bin der Sohn des lebendigen Gottes, der zu mir gesagt hat, ich bin sein lieber Sohn. Der hat zu mir gesagt, er hat Gefallen an mir. Wer bist du? Was bietest du mir denn an? Was willst du? Mir gehört alles. Auch wenn ich hier Mensch bin, bleibe ich Gottes Kind, ganz und gar. Und Jesus macht dem Teufel bewusst, dass er überhaupt keine Chance hat, weil Jesus selber sagt, ich bin Gott, auch als Mensch. Was hilft mir, war die Frage. Was hilft mir, in Belastungen zu überstehen, sie zu meistern, erfolgreich zu sein? Und ich habe drei Dinge entdeckt. Die Bibel beschreibt es als teuflisch, wenn wir Gott als den Zauberer rufen, der unsere Situation verzaubern soll. Aber sie beschreibt es als richtig, eigenverantwortlich zu handeln. Bebauen, bewahren, beherrschen. Zweitens, die Bibel beschreibt es als teuflisch, wenn wir sagen, Augen zu und durch, der Herr wird es schon machen. Aber sie beschreibt es als richtig, zu sagen, schalt dein Verstand ein. Und die Bibel sagt, wenn du denkst, du könntest Belastungen überstehen, indem du den schnellen Weg gehst, den breiten, den einfachen und durch. Das klappt. Das ist verkehrt. Aber richtig ist der Weg zu sagen, Gott ist hier bei mir. Da, wo ich bin, in meiner Wüste, ist auch mein Gott. Und mit dem will ich verschmelzen, denn zu dem gehöre ich und nichts anderes. Gott lehrt uns, Belastung wird am besten gemeistert durch Eigenverantwortung, durch Verstand und dem Verschmelzen mit dem diesseitigen Gott. Amen.